MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler. Der Petersberg bei Erdweg, das ist der Sitz der katholischen Landvolkshochschule. Mit ihren Seminaren und Veranstaltungen ist sie im ganzen Erzbistum München und Freising bekannt. Und dabei geht die Basilika daneben fast ein bisschen unter. In unserer Serie Uralte Orte des Glaubens setzt jetzt Joachim Burkhardt diesem Gotteshaus ein Denkmal. Denn nicht umsonst befindet sich hier ein historischer Kraftort.
Uralte Orte des Glaubens im Erzbistum München und Freising.
Wenn ich ankomme.
Ja, wir sind im Dachauer Hinterland unterwegs und wenn es einen Ort gibt, der an sich schon etwas ausstrahlt, also wir reden hier noch gar nicht von dem Bauwerk, das da drauf steht, sondern der Ort als solcher, ein Kraftort, ein spiritueller Ort, irgendwie etwas Besonderes, dann ist es dieser, der Petersberg. Der Petersberg ist eine kleine Erhebung über dem Glonntal, eine Ausprägung dieses Hügellandes, 20, 30 Meter über dem Talgrund, also eigentlich nichts Spektakuläres. Und doch scheint etwas besonders zu sein, das zeigt die Geschichte. Schon die alten Römer, die fühlten sich von diesem Ort angezogen, die haben hier ihre Straßen verlegt, da wichtige Reiserouten schon in römischer Zeit führten darüber und auch in mittelalterlicher Zeit wurde dieser Ort auserkoren als Standort für eine Burg.
Wenn ich hineingehe.
Wer als Besucher auf den Petersberg kommt, der sieht schon von außen, dass es hier ein ganz besonderes Juwel ist. Denn diese Kirche, die trägt auch von außen noch wirklich dieses romanische Gepräge, diese Formen, diese Basilika als Baustil, das gibt es eben in dieser Form fast überhaupt nicht mehr. Und dann auch im Inneren ein wunderschöner Anblick, die Säulen, die Bögen und dann die abschließende Apsis, die mit wunderbaren Gemälden ausgestattet ist. Das ist ein Gesamtkunstwerk und wirkt wie aus einem Guss. Es ist nicht so wie in vielen anderen alten Kirchen, dass da im Laufe der Jahrhunderte wieder etwas verändert wurde, dann wurde es gotisiert und. Nein, diese Kirche auf dem Petersberg, die wirkt tatsächlich komplett romanisch, innen wie außen, so als ob sie da seit 900 Jahren fast unberührt stehen würde.
Wann kann ich die Kirche besuchen?
Die Petersberg-Basilika im Dachauer Hinterland, obwohl sie im Hinterland steht, ist eigentlich doch ganz gut erreichbar. Wer nicht direkt mit dem Auto hinfährt, der kann auch einfach die S-Bahn nehmen. Das ist die Linie S2 nach Altomünster bis Erdweg und von dort aus noch ein guter Kilometer Spaziergang. Und die Basilika selbst ist auch täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet und bis Ende September gibt's am Sonntag noch eine Kirchenführung.
Urlaubszeit. Das heißt für viele endlich auch mal wieder Zeit zum Lesen. Ob am Strand oder auf dem Balkon, die Liebe zum Lesen ist ja weder vom Alter noch vom Beruf oder der Berufung abhängig. Wir haben deshalb den Passauer Bischof Stefan Oster gefragt, was bedeutet ihm eigentlich das Lesen?
Ein Hineinfinden in einen inneren Ort der Muße, also der Zweckfreiheit, das einfach nur sich selber vergessen, Geschichten hören, etwas in sich aufnehmen. Und es bedeutet auf der einen Seite in der Geschichte sein oder im Erzählten und auf der anderen Seite zugleich tief bei sich selber sein.
Und das geht ganz unabhängig vom Genre. Die Lektüre vom Bischof, die passt dann aber doch zu seinem Beruf, meistens jedenfalls.
Ich lese viel Philosophie und Theologie, ich lese viel über die Heilige Schrift und in den Ferien lese ich dann Belletristik, gute Romane und sowas.
Im Urlaub darf es dann halt auch mal entspannt sein. Und wenn Sie die passende Lektüre suchen, dann schauen Sie doch mal in unserem Online-Shop Michaelsbund vorbei. Da finden Sie alles, was ein Leserherz begehrt. Wer gerade nicht im Urlaub in fernen Ländern ist, der genießt vielleicht das Grün und die Natur in den Münchner Stadtparks. Aktuell läuft noch die Aktion Hallo Ostpark. Da gibt es Spieleaktionen, Sportangebote und auch Pflanzaktionen stehen im Mittelpunkt. Es geht um mehr aktives Leben im Park. Und da wollte auch die Pfarrei Christus Erlöser mit dabei sein. Und Edeltraud Lankes, die erzählt uns, wie es dazu kam.
Weil die Menschen finden oft gar nicht mehr zur Kirche. Die Kirche muss zu den Menschen kommen. Und das ist doch eine Möglichkeit, hier im Ostpark uns mal zu zeigen als Kirche. Und das machen wir mit einem Hochbeet. Und wir wollten es nicht einfach mit Blumen bepflanzen, dass man vorbeigeht und sagt, schön schaut's aus, sondern wir machen Heilpflanzen. Nach einer bestimmten Art und Weise gepflanzt, nämlich nach der Heilkunde von Hildegard von Bingen.
Und die hat bereits im 12. Jahrhundert unter anderem auch die Wirkung von Kräutern erforscht.
Und das Spannende ist ja, dass man diese Kräuter auch mitunter am Wegrand findet. Da ist zum Beispiel der Salbei drin, nach Hildegard von Bingen, die das ja erforscht hat, keimhemmend für Mund und Rachen. Dann haben wir auch den Isop, der reinigt die Lunge. Und jetzt nehme ich noch den Wermut, den man vielleicht so vom Alkohol her kennt, der regt die Tätigkeit von Leber und Galle an.
Bevor die Aktion endet, gibt's am 18. September um 10 Uhr am Hochbeet der Pfarrei Christus Erlöser im Ostpark eine Führung zu dem Hildegard von Bingenbeet. Mit dabei auch die Kräuterexpertin, die es mit angelegt hat. Und das Ganze ist auch kostenlos.
NKR, das Kirchenradio. Neues aus unseren bayerischen Bistümern. Heute das Bistum Würzburg.
Augustinus war ein ganz großer Kirchenlehrer. Viele seiner Schriften sind bekannt und werden heute noch studiert. Dieses Jahr wurde jetzt veröffentlicht, dass zwei neue, unbekannte Predigten von ihm entdeckt wurden. Und das fast 1600 Jahre nach seinem Tod, das ist schon eine kleine Sensation. Christian Tornau ist Professor für klassische Philologie an der Universität Würzburg, also er ist für die Erforschung von Sprache und Literatur zuständig und er ist gleichzeitig auch im Leitungsteam für Augustinusforschung. Er hat jetzt diese beiden Predigten überprüft und meine Kollegin Annalena Ilz hat ihn getroffen.
Also es begann damit, dass ich eine E-Mail bekam von Paul Alexander Nebauer. Das ist ein Mitglied des Klostervereins Bad Doberan in Mecklenburg-Vorpommern. Die Bad Doberaner hatten eine Exkursion gemacht nach Pelplin in Polen. Da gibt es ebenfalls ein Marienkloster und das ist ein Tochterkloster von Doberan. Dort gibt es eine Bibliothek mit Handschriften. Und die Doberaner schauten sich Handschriften an, ließen sich das zeigen und stießen zufällig letzten Endes auf diese Handschrift.
Sie haben daraufhin Professor Christian Tornau als Experten kontaktiert. Er bekam die historischen Texte digital zugeschickt, übersetzte und stellte fest, dass er zwei der Predigten noch nicht kannte.
Also ich war zunächst tatsächlich erst einmal elektrisiert. Ich war elektrisiert von der Vorstellung, jetzt hier neue Augustinus-Texte gefunden zu haben. Das dauerte allerdings nur einen Abend. Dann fing ich an, die Texte genauer zu lesen, wurde erst einmal skeptisch. Manches kam mir merkwürdig vor. Kann das wirklich Augustinus sein?
Eine zweite Meinung musste her.
Ich wandte mich an Clemens Weidmann in Wien, denn in solchen Fällen muss man mit mindestens 4 Augen darauf schauen, weitere Expertise heranziehen. Auch er kam zu der Feststellung, dass das unbekannte Predigten wären. Und damit waren wir natürlich in der Spur, da fingen wir an, darüber nachzudenken, fingen an, eine Edition, die erste Edition dieser Texte vorzubereiten. Ja, und die ist jetzt in Vorbereitung, wird hoffentlich Anfang Mitte nächsten Jahres erscheinen.
In den Predigten, die jetzt gefunden wurden, geht es um eine Hexe in der Bibel und die Frage:
Wie ist es möglich, dass eine Gestalt wie die Nekromantin, eine Hexe, die also mit teuflischen Mitteln im Grunde arbeitet, einen Heiligen wie Samuel aus der Unterwelt heraufbeschwören kann, also Macht über ihn ausüben kann? Oder noch schärfer formuliert, wie kann Gott so etwas zulassen, dass seinem Heiligen so etwas passiert?
Pater Michael Clemens ist Augustiner in Würzburg, also in dem Orden, dem auch der aktuelle Papst Leo der 14. angehört. In Würzburg nimmt man den Fund entspannt auf.
Ja, wir nehmen es locker. Ich sage immer, es gehört zu dem absoluten Großteil von Augustinus, den ich noch nicht gelesen habe. Also man kann ja kaum im Leben alles irgendwie einigermaßen da überblicken. Aber es ist irgendwie schön zu wissen, dass ja er dadurch irgendwie auch wieder neu entdeckt wird und immer Neues herumkommt, wenn die Edition da ist, wenn die Predigten herausgegeben ist, werde ich sicher mal reinschauen. Aber klar, in der Relation zu dem, was es alles gibt von Augustinus, ist es natürlich, zumindest was die Quantität angeht, ein kleiner Tropfen.
Tatsächlich passiert es immer wieder, dass Predigten von Augustinus heute noch gefunden werden, sagt Professor Christian Tornau.
Bei Augustins Predigten kommt das tatsächlich, rundgerechnet alle 20, 30 Jahre einmal vor. Der letzte Fund war in Erfurt, 2006, glaube ich, größenordnungsmäßig. Das waren 6 Predigten, die auch interessant waren, aber wie ich finde, nicht ganz so interessant wie die beiden neuen, die wir jetzt gefunden haben. Und der letzte große Fund, und das war wirklich ein Sensationsfund, der war 1990 in der Stadtbibliothek Mainz. Da hat der französische Augustinusforscher François Dolbeau eine Handschrift mit nicht weniger als 30 bisher unbekannten Predigten gefunden.
Mal schauen, ob auch der Papst den neuen Fund liest. Ein Würzburger Experte, der hat ihn bearbeitet. Neues Schuljahr, neue Ausbildung, ein neuer Job. Jetzt im September beginnt für viele ein neuer Lebensabschnitt. Und ein neuer Abschnitt, das heißt auch oft, neue Prioritäten zu setzen. Also, wer möchte ich sein, was ist mir wichtig und welche Werte zählen für mich wirklich? Psychotherapeutin Isabel Überall, die erlebt solche Fragen auch in ihrer Arbeit. Gerade bei jungen Menschen.
Ein junger Mensch, der jetzt gerade von zu Hause auszieht, der möchte sich selbst verwirklichen, der möchte einen Beruf finden, der möchte vielleicht eine Freundin finden, einen Freund. Der möchte sich vor allem ausprobieren, Abenteuer, Unabhängigkeit.
Gerade in solchen Übergangsphasen können sich Werte verändern oder neu sortieren. Isabel Überall beschreibt sie als eine Art inneren Kompass.
Werte sind sowas wie so Grundüberzeugungen, vielleicht auch Prinzipien, könnte man sagen, die unserem Leben eine bestimmte Ausrichtung geben. Der Wert zum Beispiel Freiheit. So, ich möchte in meinem Leben einen gewissen Freiräume haben, eine gewisse Freiheit.
Aber wie finde ich heraus, welche Werte für mich tatsächlich zählen? Dafür gibt es im Internet eine Werttabelle, die sich jeder anschauen kann. Und die Psychotherapeutin empfiehlt dazu eine ganz einfache Übung.
Es sind vielleicht 30, 40 Werte, die kann man sich mal anschauen. Die Liste kann man sich mal anstreichen. Okay, wo habe ich eine Resonanz? Ah, okay, das ist mir wichtig. Und mal zu schauen, da kommen dann vielleicht 20 Werte von 50 oder so. Und dann kann man das nochmal ein bisschen runterbrechen vielleicht. Okay, und was von diesen 20 Werten sind jetzt vielleicht die 5 Kernwerte?
Diese persönlichen Kernwerte können beispielsweise Familie, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit oder Respekt sein. Und wer seine Werte kennt, dem fällt es möglicherweise leichter, Entscheidungen zu treffen und dem eigenen Leben eine Richtung zu geben. Maria Ertl fürs MKR, das Kirchenradio.
Es ist Mittwoch, Sie hören MKR, das Kirchenradio. Schön, dass Sie mit dabei sind. So ganz, ganz langsam setzt der Endspurt zu den Sommerferien an. Und auch im Magazin Innehalten ist eine Ziellinie in Sicht. Um was es genau geht, das verrät Ihnen jetzt der stellvertretende Chefredakteur unseres Magazins Innehalten, Florian Ertl. Hallo Flo.
Katharina, grüß dich.
Flo, sagt mal, ihr habt in den vergangenen Wochen im Magazin, ich sag's jetzt mal, um im Sportbild zu bleiben, quasi einen Marathon zurückgelegt und jetzt ist das Ziel vor Augen. Worum geht's?
Ja, der letzte Abschnitt sozusagen ist erreicht. Wir haben die 5. und letzte Folge des Sommerrätsels und es haben uns schon hunderte von Einsendungen erreicht und ich kann nochmal sagen, es lohnt sich auch noch, ja sozusagen, in letzter Minute auf den Zug mit aufzuspringen, weil der Hauptpreis ist ja eine Reise im nächsten Jahr nach Santiago de Compostela, gesponsert von unserem Rätselpartner, dem Bayerischen Pilgerbüro. Und es bestehen noch alle Chancen. Die letzte Folge, ich habe es neulich hier schon mal gesagt, habe ich selbst verfasst und sie beschreibt einen modernen Kirchenbau hier im Münchner Südwesten in Neuried. Und ja, alles Weitere einfach ins Magazin reinschauen oder auf unsere Homepage.
Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es jemandem entgangen ist, aber es geht im Sommerrätsel darum, Kirchenbauten zu erkennen, oder?
Ja, vor allem moderne Kirchenbauten bei uns hier in der Erzdiözese und in der Diözese Eichstätt. Und das ist ganz interessant. was sich da architektonisch alles so getan hat. Besonders jetzt eben hier der Neurieder Bau war seinerzeit, der ist 2008 geweiht worden, wirklich ein sehr markantes Beispiel für, ja, wie ein Architekt das Zusammenspiel von Liturgie und Sakralität aufgefasst hat. Es ist ein sehr weiß gefasster Raum und ja, ist herausfordernd sicherlich, weil manch einer verbindet mit Kirche ja, sage ich mal, etwas salopp eher so den Zwiebelturm, den Barocken oder was und dann ein paar Engel und ja, der wird da nicht fündig werden, sage ich.
Ja, so bei modernen Bauten, da scheiden sich die Geister, das stimmt auf jeden Fall. Also, machen Sie auf jeden Fall mit, Sie haben noch die Chance, wie mein Kollege gerade sagte, auf die Pilgerreise nach Santiago de Compostela nächstes Jahr mit unserem Partner, dem Bayerischen Pilgerbüro, aber es gibt auch noch ganz viel anderes zu gewinnen. Also, schauen Sie mal rein. Das Sommerrätsel ist aber, Flo, natürlich nicht das einzige Thema bei euch. Das Kloster Beuerberg, das ist ja bekannt für seine außergewöhnlichen Ausstellungen. Und ihr stellt jetzt die neueste vor. Worum geht es denn da?
Ja, das ist jetzt sozusagen ein guter Kontrapunkt zum modernen Kirchenbau in Neuried. Jetzt wird es eher etwas gemütsvoller. In Beuerberg, im ehemaligen Salesianerinnenkloster, hat das Diözesanmuseum eine Ausstellung, eine neue Dauerausstellung errichtet. Seelentrost heißt es. Und da werden rund um dieses Thema, das ja den Christenmenschen als solches beschäftigt, in seiner, sage ich mal, Erdennot göttlichen Beistand zu erfahren und eben auch die Seele trotz des Ungemachs hier auf Erden gen Himmel zu erheben. Also hier, was kann man da alles anbieten? Und das Team um den Diözesanmuseumsdirektor Christoph Kürzeder hat da manches zusammengetragen. Ganz am Anfang gleich einen Tugendautomaten. Mhm. Da wirft man 50 Cent rein und bekommt dann ein schönes Kärtchen ausgespuckt mit einem aufbauenden Sprüchlein, eben einer Tugend, die man sicherlich auch heute gebrauchen kann. Am Ende kann man sich im ehemaligen Gebetschor der Schwestern sich in ein großes hölzernes Herz hineinsetzen, kann dazu Klänge von Johann Sebastian Bach hören.
Ach Gott.
Und kann darüber nachdenken, wie jetzt diese Musik vielleicht ja das Herz, das eigene, bewegen kann.
Aber das klingt auf jeden Fall sehr berührend, würde ich gerne mal ausprobieren.
Ja, interaktiv zumindest. Ja. Aber es wird bei dem allem auch immer Wert darauf gelegt, bei allen Ausstellungsgegenständen auch, dass das eben der Glaube allein nicht nur reine Privatsache ist, sondern auch in einem Miteinander mit dem Nächsten ist. Und ich glaube, das könnte ja auch ganz gut sein für unser generelles gesellschaftliches Miteinander, wenn man auch mal wieder den Blick nicht nur auf sich selbst richtet, sondern vielleicht auch auf den oder die Nächste.
Das klingt nach einer Ausstellung, bei der man ja auch Selbsterfahrungen machen kann. So klingt das auf jeden Fall. Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet und der Eintritt, der ist frei. Danke, Flo, für den Einblick in die neueste Ausgabe unseres Magazins Innehalten. Und das Magazin, das bekommen Sie natürlich in vielen Kirchen des Erzbistums München und Freising, können es sich ganz bequem im Abo nach Hause liefern lassen oder in unserer Michaelsbund-App lesen. Viel Spaß! Urlaub machen, das geht ja auf gefühlt 1000 unterschiedliche Arten, sei es Wellness, Aktivurlaub oder doch der All-Inclusive. Wer zwischen aber diesen ganzen großen Urlauben mal Kraft tanken will, für den könnten Exerzitien etwas sein. Was das genau ist, das weiß Pastoralreferent Gedeon Kür.
Es ist ein bisschen wie mit, was sind Schuhe? Es gibt völlig verschiedene Schuhe, ja, Stöckelschuhe, Flipflops, Bergschuhe. Und es gibt bei Exerzitien entsprechend völlig verschiedene Formate, sodass es nicht leicht ist, etwas zu sagen, was immer für alle gilt. Grundsätzlich kann man sagen, Exerzitien sind eine Zeit, die man sich nimmt für sich selbst oder fürs eigene Herz oder die eigene Seele und will da Raum schaffen für Gott.
Ja, und auch da gibt es alles, von Schweige bis hin zu Surf-Exerzitien. Und Gedeon Kür sagt, man muss jetzt nicht unbedingt super fromm sein, damit einem das was bringt.
Ich kann auch ruhig meine liebe Mühe mit dem Wort Gott haben. Aber es gibt ja auch dann eine Wirklichkeit, die mich trägt. Eine Wirklichkeit, die mich im Innersten zusammenhält. Und wie ich diese Wirklichkeit nenne, das ist zweitrangig. Aber die Offenheit, dieser Wirklichkeit begegnen zu wollen, das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Also kein Luxusurlaub, aber vielleicht mal eine kurze Auszeit zum Entspannen und um alles neu zu sortieren. Das tut sicher auch der Beziehung gut.
Jetzt über die lange Strecke kann ich sagen, meine Frau findet, ich bin dann besser zu haben, wenn ich das tue. Also es ändert etwas. Man wird irgendwie verträglicher für die Mitmenschen.
Ich sehe schon, jetzt buchen viele für ihren Partner einfach mal Exerzitien. Und wenn Sie zufällig einen kirchlichen Arbeitgeber haben, dann gibt's dafür vielleicht sogar ein paar Tage Sonderurlaub.
NKR, das Kirchenradio.
Madagaskar, der Inselstaat mit den Traumstränden, das ist das diesjährige Schwerpunktland im Monat der Weltmission bei Mission München. Und deshalb geht's auch in der Reisewarnung, wie sollte es anders sein, in diesem Monat genau dorthin. Meine Kollegin Brigitte Strauß, die moderiert den Podcast. Brigitte, sag mal, worüber redet ihr denn ganz genau diesmal?
Diesmal geht's in den Süden der Insel. Der ist vom Klimawandel schon extrem stark betroffen, hat mir Christina Balbach erzählt. Sie war Anfang des Jahres dort.
Inzwischen ist es so, dass kaum mehr etwas wächst. Die Erde ist total furchig, aufgerissen. Wenn dann auch mal Regen kommt, dann ist es ja nie ein Regen, der jetzt diese Dürre stillt, sondern dann kommt dieser Regen immer im Gepäck eines heftigen tropischen Wirbelsturms, eines Zyklons. Und dann sind es Massen und dieser Boden kann davon nichts aufnehmen. Es gibt dann einfach nur Überschwemmungen.
Das sind so die Bilder, die wir aus den 80er Jahren kennen, aus Äthiopien zum Beispiel. Damals waren das noch Ausnahmephänomene, inzwischen ist es bittere Normalität.
Aber auf Dauer ist Nothilfe ja auch keine Lösung. Wie kann es denn weitergehen?
Also da herrscht wirklich Hunger. Es gibt Stationen vom Welternährungsprogramm, die dort eigentlich Lebensmittel verteilen, aber weil viele Staaten, darunter Deutschland und die USA, ihre Gelder für Entwicklungshilfe stark gekürzt bzw. gestrichen haben, gibt es auch kein Geld mehr, um den hungernden Menschen etwas zu essen zu geben. Christina hat mit einem Pfarrer dort vor Ort gesprochen und der hat erzählt, dass jetzt die Kakteen dran sind.
Weil diese Kakteen, die wachsen überall, das sieht man ja auch, und da sind immer so runde Früchte dran. Die sind auch essbar. Aber auch das hat bei der letzten Dürre dann auch nicht mehr ausgereicht, sodass die Menschen tatsächlich auf die Kakteenpflanzen an sich zurückgegriffen haben, also da, wo die Stacheln auch rauswachsen, und versucht haben, das noch auszukochen und da irgendwie noch dieses Fruchtfleisch abzukratzen, um irgendwas zu essen.
Die Kirche hilft, wo sie kann. Sogar der Erzbischof verteilt tatsächlich Reis. Dabei wollen die Projektpartner eigentlich Schulen bauen und mobile Kliniken in entlegene Gegenden bringen. Das tun sie zwar auch, aber zuerst müssen sie es schaffen, dass die Menschen irgendwie überleben.
Der Süden von Madagaskar ist eine Region, in der der Klimawandel die Menschen wirklich vertreibt. Darum geht es in der aktuellen Folge der Reisewarnung mit Missio-Redakteurin Christina Balbach und meiner Kollegin Brigitte Strauß. Zu hören und zu finden ist der Podcast überall da, wo Sie Ihren Podcast hören. Einfach nach Reisewarnung suchen. Spätsommerliches Schwitzen oder frühherbstliches Frieren. Wir sind ja gerade mitten in so einer Zeit, in der wettertechnisch alles möglich ist. Und auch für das Oktoberfest stellt sich deshalb die Frage, brauchen wir den warmen Janker oder schwitzen wir im Dirndl? Eine Antwort darauf könnte es schon diesen Sonntag geben, denn da ist der Gedenktag vom heiligen Magnus. Mehr dazu weiß jetzt meine Kollegin Lydia Jäger. Lydia, sag mal, was hat denn der heilige Magnus mit dem Wiesenwetter zu tun?
Hallo Katharina. Ja, der heilige Magnus war ein Mönch, der im 8. Jahrhundert im Allgäu gelebt hat. Und es gibt da zu seinem Gedenktag am 6. September eine interessante Wetterregel. Und zwar, wie das Wetter am Magnustag es 4 Wochen bleiben mag. Ja, und wenn wir mal rechnen, fällt das Oktoberfest genau in die letzten beiden Wochen dieses Zeitraums.
Es gibt ja auch so einige Bauernregeln, die das Wetter mit Heiligen verbinden. Wie sind denn diese Regeln eigentlich entstanden?
Für die Bauern war das Wetter damals einfach unglaublich wichtig. Ihre Lebensgrundlage, die Ernte, hing davon ab. Und weil sie nicht auf eine Wetter-App schauen konnten, haben sie das Wetter selbst über Jahrhunderte hinweg ganz genau beobachtet und Zusammenhänge abgeleitet. Gleichzeitig haben die Heiligen damals noch eine viel größere Rolle gespielt und man wusste, wann welcher Gedenktag war. Ja, und mit einem passenden Spruch konnte man sich die Wetterregeln dazu einfach besser merken.
Und wie zuverlässig sind solche Vorhersagen?
Also das ist schon sehr unterschiedlich, aber gerade für den Magnustag könnte die Regel gut stimmen. Auch moderne Wetterstatistiken zeigen, dass der Monatsbeginn im September eine hohe Signalwirkung für den gesamten restlichen Monat hat. Startet der September trocken, dann bleibt das Wetter zu 80% auch die weiteren Wochen trocken und sonnig.
Na, ich würde sagen, dann können wir ja am Sonntag gleich schon mal unser Wiesenoutfit testen.
Neues aus unseren bayerischen Bistümern. Heute das Bistum Passau.
Am 13. September feiern die Bewohner des Marktes Kösslern im Landkreis Passau nach altem Brauch das Ahnfest. Das ist das Erntedankfest des Rottals. Mit heiliger Messe und anschließender festlicher Prozession durch den Ort, in historischen Gewändern und Ausstattung. Im Vorfeld heißt es dann immer Kostümprobe für das traditionelle Spektakel. Mein Kollege Thomas König war mit dabei.
Teils über 200 Leute historisch einkleiden, das braucht Zeit und Unterstützung. Eine der Helferinnen bei der Kostümprobe ist Susanne Osterholzer.
Ja genau, da haben wir nur eine halbe Stunde früher gekommen und haben wir dann die eigenen Kinder noch eingekleidet. Und jetzt gehen wir weiter bei den Burschen und bei den Männern und kleidet wir die sauber ein.
Was machen die Kinder?
Unsere drei, die Große, die macht Imkerin und die zwei machen die Frieda, die zieht den Müllerwagen und der Toni geht als Müller mit, genau.
Und Mama?
Ich werde mich da anschließen. Ja, ich habe das damals schon erlebt, da war ich tatsächlich auch schon mal als Zuschauer da. Dann eben, wo wir hergekommen sind, hat mich das schon begeistert eigentlich, dass da der ganze Ort zusammenhält, damit da so eine schöne Prozession eigentlich entsteht.
Und wenn es dann soweit ist, ist die Vorfreude bei Susanne Osterholzer groß, aber die Kostüme müssen am Festtag schon auch gut sitzen.
Ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass alle sauber beieinander sind und schön eingekleidet durch den Markt gingen, dass wir viele Zuschauer haben hoffentlich und dass natürlich das Wetter mitspielt.
Ähnlich geht es dem Bürgermeister Willi Lindner am Festtagsmorgen. Bei aller Vorbereitung und Gemeinschaftsleistung am Ende macht das Ahnfest jedes Jahr eben die Freiluftprozession aus.
Ja, eigentlich schaue ich nach dem Wetter, ob es sich passt, ob das dann in Ordnung geht, dass man sagt, der ganze Aufwand hat sich gelohnt, weil wenn es natürlich Dauerregen da war, war natürlich schade, wenn man so viele Stunden einrichtet und dann fällt das Ganze ins Wasser. Haben wir zwar Gott sei Dank noch nie gehabt, aber da ist man dann schon ein bisschen, dass man ein wenig nervös ist. Und wenn alles gut geht und Kinder strahlen und mitgingen, weil es sie passt, das ist natürlich ein Traum. Vielleicht Enkel noch mitgingen und winken dann beim Rundumgehen, beim Umzug dann und schreien Opa, schau. Und das ist natürlich schön gefreut worden.
Das Ahnfest in Kösslern am 13. September. Beginn der Messe ist um 10 Uhr, danach feierliche Prozession durch den Markt, im Anschluss Straßenfest. Herzliche Einladung nach Kösslern.
Mehr Durchblick im Alltag. Der wöchentliche Verbrauchercheck im MKR mit dem Verbraucherservice Bayern. So mancher fragt sich derzeit, wohin mit dem Ersparten? Die Zinsen sind wieder gestiegen. Gleichzeitig bleibt die Inflation aber auch ein Thema. Wer Geld anlegt, muss deshalb mehrere Ziele miteinander verbinden. Sicherheit, Verfügbarkeit und Rendite. Alles gleichzeitig gibt es allerdings leider nicht. Umso wichtiger ist eine Strategie, die zur eigenen Lebenssituation passt. Über die spreche ich heute mit Marco Runge vom Verbraucherservice Bayern. Herr Runge, womit sollte man denn beginnen, bevor man sein Geld langfristig anlegt?
Zuerst sollten Sie eine finanzielle Reserve aufbauen. Als Richtwert gelten etwa 3 Nettomonatsgehälter. Dieses Geld legen Sie am besten auf ein Tagesgeldkonto. Dort bleibt es jederzeit verfügbar. Wenn die Waschmaschine kaputt geht oder eine größere Reparatur anfällt, müssen Sie keine langfristige Anlage auflösen. Achten Sie außerdem auf die gesetzliche Einlagensicherung. Innerhalb der Europäischen Union sind Einlagen grundsätzlich bis 100.000 Euro pro Person und Bank geschützt.
Welche Anlage eignet sich denn, wenn man das Geld in den nächsten Jahren braucht?
Wenn Sie das Geld innerhalb von 1 bis 3 Jahren benötigen, dann sollte Sicherheit im Vordergrund stehen. Dafür eignen sich Tagesgeld und Festgeld. Beim Tagesgeld bleiben Sie flexibel. Beim Festgeld legen Sie Ihr Geld für eine feste Laufzeit an und kennen von Anfang an den Zinssatz. Während dieser Zeit kommen Sie allerdings nicht an das Geld heran. Prüfen Sie deshalb genau, wann Sie das Geld wieder brauchen. Bei Angeboten über Zinsportale sollten Sie außerdem darauf achten, wo die Bank ihren Sitz hat und welche Einlagensicherung gilt.
Was kommt denn bei einem mittleren Anlagezeitraum in Frage?
Bei einem mittleren Anlagezeitraum, also wenn Sie das Geld in etwa 3 bis 7 Jahren entbehren können, dann können Anleihen eine Ergänzung sein. Dabei leihen Sie Staaten oder Unternehmen Geld und erhalten dafür Zinsen. Europäische Staatsanleihen von Ländern mit guter Bonität gelten oft als vergleichsweise solide. Auch breit gestreute Fonds mit Unternehmensanleihen können das Risiko verteilen. Ganz ohne Schwankungen geht es aber nicht. Anleihen können im Wert fallen, schwanken häufig jedoch weniger stark als Aktien.
Und wie sollte man vorgehen, wenn man langfristig Vermögen aufbauen möchte?
Wenn Sie mehr als 7 Jahre Zeit haben, können breit gestreute Aktien-ETFs sinnvoll sein. Solche Fonds investieren in viele Unternehmen, Länder und Branchen gleichzeitig. Dadurch vermeiden Sie das Risiko, nur auf einzelne Aktien zu setzen. Wichtig ist, dass Sie Kursschwankungen aushalten können, denn fallende Kurse gehören an der Börse dazu. Wenn Sie langfristig investieren und regelmäßig sparen, können Sie diese Schwankungen meist besser ausgleichen. Verteilen Sie Ihr Geld am besten auf verschiedene Anlageformen. Sichere Rücklagen für kurze Zeiträume und renditeorientierte Anlagen für langfristige Ziele.
Die eine perfekte Geldanlage gibt es also nicht. Entscheidend sind das eigene Ziel, der Anlagezeitraum und die persönliche Risikobereitschaft. Vielen Dank für die Hinweise, Herr Runge.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Weitere Informationen rund um Geldanlage und Altersvorsorge finden Sie unter verbraucherservice-bayern.de. Das war Mehr Durchblick im Alltag. Der wöchentliche Verbrauchercheck im MKR mit dem Verbraucherservice Bayern. Mehr Infos und persönliche Beratung gibt's auf verbraucherservice-bayern.de oder direkt vor Ort.
MKR, das Kirchenradio.
Ein ganz besonderer Film startet in dieser Woche im Kino. Es geht um einen der größten Autoren des 20. Jahrhunderts und über das Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Vaterland erzählt vom Nobelpreisträger Thomas Mann, wie er mit seiner Tochter Erika nach Krieg und Exil zum ersten Mal wieder seine Heimat besucht. Mehr darüber jetzt im MKR-Filmtipp mit meinem Kollegen und Kinoexperten Klaus Schlauk.
Es ist die Rückkehr in ein Deutschland, das noch in Trümmern liegt. Der Film Vaterland spielt im Jahr 1949 und Literaturnobelpreisträger Thomas Mann, gespielt von Hans Zischler, betritt mit seiner Tochter Erika, verkörpert von Sandra Hüller, nach dem Zweiten Weltkrieg erstmals wieder deutschen Boden. Während der Nazizeit war der weltberühmte Autor mit seiner Familie ins Exil nach Amerika geflüchtet. Anlass für die Rückkehr Manns sind nun 2 Ehrungen in Frankfurt am Main und in Weimar, wo die Vertreter von West und Ost versuchen, Mann zum Bleiben zu bewegen. Zwischen euphorischen Wagner-Erben und literarisch versierten Generälen wird Deutschlands wichtigster Schriftsteller hofiert und manchmal auch beschimpft, während das Drama seiner eigenen Familie leise eskaliert.
Warum hat er diese Reise eigentlich zugestimmt? Die haben alles kurz und klein geschlagen und jetzt soll er ihnen helfen, ihr Gewissen zu erleichtern.
Wir büßen unseren Thomas Mann. Er lebe hoch, hoch, hoch.
Das ist vielleicht seine letzte Reise.
Der polnische Filmemacher Paweł Pawlikowski erhielt bei den Filmfestspielen von Cannes den Preis für die beste Regie für Vaterland. Der Film ist keine detailgetreue Biografie von Manns Leben, sondern nimmt sich durchaus dramaturgische Freiheiten. Pawlikowski gelingt es in beeindruckenden Schwarz-Weiß-Bildern, die Unmöglichkeit einer Heimkehr in ein erstarrtes Land darzustellen. Dabei arbeitet der Streifen mit eigenwilligen Stilmitteln, betont jedoch gerade dadurch das Spezifische der Nachkriegszeit und zeichnet herausragend die beklemmende Atmosphäre dieser Epoche nach. Klaus Schlauk für das MKR, das Kirchenradio.
Es sind noch Ferien und für alle Daheimgebliebenen hat mein Kollege Willi Witte jetzt wieder ein paar schöne Freizeittipps für das kommende Wochenende zusammengestellt.
Pferdefreunde, aufgepasst! Auf Gut Ising findet zurzeit das Chiemsee Pferdefestival statt. Internationale Stars und bayerische Spitzenreiter kämpfen dabei in mehr als 60 Springreit- und Dressurprüfungen um den Sieg. Begleitet wird das Sportevent von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Dazu zählen die Isinger Marktwoche und ein Kinderprogramm mit Ponyreiten, Hüpfburg und Schatzsuche. Das Chiemsee Pferdefestival auf Gut Ising dauert bis zum Sonntag in einer Woche. Den genauen Zeitplan finden Sie im Internet unter chiemseepferdefestival.de. Der Eintritt ist frei. Die Welt der Rohstoffe und des Bergbaus entdecken. Dazu lädt am Samstag und Sonntag eine Pop-up-Ausstellung im Deutschen Museum in München ein. Sie zeigt, woher unsere Rohstoffe stammen, wie aufwendig ihr Abbau ist und warum sie für den Alltag unverzichtbar sind. Gleichzeitig regt sie dazu an, über die Endlichkeit vieler Ressourcen und einen verantwortungsvollen Umgang mit ihnen nachzudenken. Die Pop-up-Ausstellung Rohstoffe abbauen, nutzen und dann kann am Samstag und Sonntag von 9 bis 17 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ins Deutsche Museum kostet regulär 16 und ermäßigt 9 Euro. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Einen phänomenalen Ausblick auf Chiemgau und den Chiemsee haben alle, die am Sonntag die Bergmesse an der Kampenwand mitfeiern. Dazu lädt der Bezirksverband München der katholischen Arbeitnehmerbewegung KAB ein. Beginn ist um 11 Uhr am KAB-Kreuz. Es steht wenige Gehminuten oberhalb der Seilbahnbergstation auf dem Weg zur Steinlingalm. Bis 10 Uhr gelten für die Besucher der Bergmesse bei der Kampenwandseilbahn ermäßigte Tarife. Bei schlechtem Wetter wird der Gottesdienst in die Pfarrkirche von Aschau im Chiemgau verlegt und beginnt bereits eine Stunde früher, um 10 Uhr. Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.